Der Retro-Tastisch-Quickie, die schnelle Podcast-Nummer.
Willkommen zum Retro-Tastisch-Quickie mit dem Dennis.
Moin.
Und mit mir, dem Chris.
Hallo.
Und wir haben ein kleines, feines Thema mitgebracht, was sehr aktuell ist für uns, nämlich Top Gun Maverick.
Wir waren im Kino.
Yeah. Ja, der Film war ziemlich langweilig und öde. Ich glaube, das war es jetzt schon wieder mit dem Quickie, ne? Wir haben es unter einer Minute geschafft. Ja, das war's.
Perfekt. Abonniert und liked und gibt 5 Sterne überall. Nein, genau. Spaß. Wir treffen uns mal kurz zusammen und werden hier in diesem neuen kleinen Format mal eben kurz schön ein Thema ansprechen und besprechen. Und ganz, 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 ganz wichtig, habt ihr den Film noch nicht gesehen?
Spoiler-Alarm.
Wir werden da natürlich ein bisschen spoilern. Vielleicht nicht so tief, wie man es sich vorstellt, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie rumschwafeln, sondern wir wollen einfach euch mit in die Luft nehmen und darüber sprechen, wie uns dieser Film gefallen hat. Und wir steigen direkt ein. Vollgas, oder?
Vollgas ist auch das richtige Wort, weil der Film ist eigentlich fast komplett Vollgas. Es gibt auch ruhige Momente in dem Film, aber wenn Vollgas, dann richtig.
Fangen wir von vorne an. Top Gun Maverick mit einer Laufzeit von knapp 130 Minuten ist der Nachfolger von Top Gun, Sie fürchten weder Tod noch Teufel, erschien im Jahr 1986. Damals der große Durchbruch für Tom Cruise, der Lieutenant Pete Maverick Mitchell spielt. Naja, und ihr kennt alle die Geschichte, ne? Er verliebt sich, er macht die Schnitte klar, er tötet oder besiegt alle Feinde und Banditen und am Ende ist ja mit Iceman der große Freund auf dem Deck des Flugzeugträgers. Nun, wie viele Jahre später? X Jahre später,
weil der neue kam ja jetzt ins Kino.
36 Jahre später, habe ich das richtig im Kopf? Hat man sich dazu entschlossen, den eigentlich schon 2019 zu veröffentlichen, aber das hat dann wieder nicht geklappt wegen Corona und dies und jenes. Und nun 2022 ist soweit und Pete Maverick Mitchell steigt wieder ins Cockpit ein unter der Regie von Joseph Kosinski und ich meine, Jerry Bruckheimer hat es mitproduziert.
Der Kosinski, der hat ja mit ihm auch, Oblivion gemacht mit Tom Cruise.
Ja, Oblivion war auch ein super Film, aber das ist jetzt hier nicht Thema. Wollen wir erstmal sagen, wie wir den Film fanden oder wollen wir uns so ein bisschen durchhangeln, was war?
Was heißt durchhangeln? Wir fliegen mit einem Düsenjet durch diesen Film durch.
Ganz richtig. Übrigens, kleiner Exkurs, ich habe voll Bock auf Ace Combat und ich installiere das gleich erstmal. Fangen wir mal an. Also du hattest ja hohe Erwartungen an das Ding. Ich muss sagen, ich fand Top Gun 1 okay. Der hat mich damals, ich habe den als Kind nie gesehen, deswegen hat er mich nie abgeholt und ich habe den vor ein paar Jahren mal gesehen und ja gut, 80er Jahre Standardstreifen mit einer okay Handlung und guten Aufnahmen, aber
ja, wegen der Handlung guckt man den Film ja eigentlich auch nicht.
Genau, und habe mich halt immer komplett überraschen lassen, was mich da erwartet im Kino. Und obwohl ich kein Fanboy bin, hat dieser Film selbst mir wahnsinnig viel Fanservice geboten. Und ich muss sagen, nach Dune im letzten Jahr bin ich aus diesem Film rausgegangen und war schlichtweg begeistert.
Ja.
Technisch
Meisterleistung.
Von den Actionsequenzen und von dem, was der Film bietet, wirklich eine klare 10 von 10. Storymäßig kannst du jetzt 5 von 10 sagen. Ich meine, da ist jetzt nicht viel hinter, aber darum geht's auch gar nicht bei dem Film, sondern du gehst da rein, du kommst da raus und denkst dir so, geil, hat das Spaß gemacht. War das mal ein Film, der nicht 1 Million Kampfroboter brauchte und 10 Millionen Actionhelden, sondern es waren coole Momente bei, ruhige Momente bei, nachdenkliche Momente bei, Actionmomente bei. Aber was auf jeden Fall ausnahmslos geil war, waren einfach die Kamerabilder, weil alles war halt echt.
Ja, die haben ja IMAX-Kameras in die Cockpits geschnallt von Düsenjets, beziehungsweise von speziell präparierten Düsenjets, weil geflogen ist ja dann wirklich noch ein Jetpilot und die Schauspieler saßen dann dahinter und dann wurden die gefilmt dabei. Das heißt, kein Vergleich zu allen anderen Filmen, wo irgendwo ein Pilot von einem Düsenjet zu sehen war, weil man hat im Gesicht die G-Kräfte gesehen.
So geil.
Mega.
Also vielleicht noch wichtig, IMAX, wir waren im IMAX.
Stimmt,
wir waren im IMAX. Das muss man, glaube ich, im IMAX sehen, weil wenn der erste Mal der Jet da die Triebwerke startet und der Sitz fängt an zu vibrieren, ich glaube, dann ist das Ding einfach nur eine Wucht.
Brachial.
Ja.
Also ganz kurz vorneweg, das ist halt, wie du ja auch sagst, ne, oder wie wir gerade schon erwähnt haben, ein Film, wo man nicht für die Story reingeht, sondern halt einfach für die Bilder, für die Action. Und der ist halt nach Standardprozedere so gesehen gemacht worden, aber das, was er halt gezeigt hat und wie er es gezeigt hat, hat dann einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Vor allem auch, wenn man halt den Hintergrund kennt, wie er halt auch produziert worden ist. Und wir wissen ja alle, Tom Cruise ist da ja, der macht halt keine halben Sachen, ne? Und hätte vor fünf Jahren jemand gesagt, hör mal, wir drehen einen Film mit Düsenjets und schmeißen da Schauspieler in Flugzeuge rein und lassen die filmen, hätten die gesagt, ja, hätte wahrscheinlich keiner mitgemacht, bis Tom Cruise um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, halt mal mein Bier.
Der auch gesagt hat, ich mache den Film nur, wenn wir das so tun und wenn wir in diesen Dingern drin sitzen.
Ja, da sieht man mal, wie
verrückt der Typ ist. Absolute Voraussetzung. Alle Schauspieler mussten da in die Dinger rein. Thema Schauspieler. Miles Teller spielt Lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, den Sohn von Goose.
Ja, der sah genauso aus wie sein Vater.
Und ich muss sagen, er hat mir wirklich gut gefallen. Man kann als Schauspieler sagen, was er will, aber er hat eigentlich mit die stärkste Performance auf der Leinwand gemacht. Er hat richtig gute Momente, richtig gute Szenen. Dieser Moment, wo die quasi alle zusammenkommen und er da am Klavier sitzt, das fand ich ziemlich cool, so im Ganzen. Aber auch Tom Cruise wiederum in dieser Szene, wie er dann da draußen noch stand und dieses Nachdenkliche hatte. Also das muss ich schon sagen, das hat mir schon echt gut gefallen. Klar, der hat natürlich jeden Stereotyp bedient, den du besiegen kannst, aber...
Das waren alle Stereotypen, die da zu sehen waren. Der Admiral, der nichts von hielt. Genau, die Fliegerpiloten, aber alle halt auf ihre Art und Weise dann teilweise auch sehr charmant. Auch der Bob zum Beispiel, der
Bob war Pilot. Super.
Bob war super. Also perfekt gespielt von dem Schauspieler halt.
Ja, weil er so ein schöner Bruch war zu dem.
Ja, die anderen waren alle so geleckt und er war halt so wirklich so ein Nerd, so ein Verlorener.
Ja. Wusstest du, dass Glenn Powell eigentlich gecastet war als Miles Teller, also als die Rolle Miles Teller gespielt hat? Also der
Strahlemann.
Genau, der Hangman war quasi eigentlich für die Hauptrolle neben Tom Cruise gecastet und ist dann aber umbesetzt worden als Hangman.
Ja, hat er eigentlich perfekt gecastet, also.
Warte, Wichser, Entschuldigung, er ging mir voll auf die Nüsse, aber du wusstest ja, er kriegt nachher auch noch seinen Moment,
ja.
Was auch ganz cool war ein Stück weit.
Ja, das ist halt, wie soll man sagen, ja, schlichte Familienunterhaltung würde ich jetzt nicht sagen, weil ne, es ist ja schon, aber
gutes
es
Popcorn,
ist halt,
fantastisches
Popcorn-Kino. Ja, genau, gutes Popcorn-Kino, wo du am Ende auch rausgehst und sagst, yeah, und wir haben ja von Anfang an euch gewarnt, ne, Spoiler-Alarm und so. Es gibt halt Szenen im Film oder eine Szene im Film, wo du dann denkst, das war's jetzt mit Tom Cruise, also mit Maverick, aber er kommt doch noch nach Hause und kriegt die Frau, die sowieso schon da auf ihn wartete.
Das ist vielleicht so der einzige Punkt, wo ich sage, da hat's mir nicht so gut gefallen. Also diese Spannung, diese knisternde Atmosphäre, die stellte sich irgendwie nie ein bei den beiden. Also das war irgendwie, da fehlte ein bisschen die Chemie. Also ja, man wusste warum und weswegen, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es jetzt irgendwie so, ja, keine Ahnung. Also das hat mich nicht abgeholt. Da auf dem Segelschiff war noch ganz cool, aber so im Großen und Ganzen war es schon eine eher kühle Romanze.
Sie war halt nur Beiwerk eigentlich, freundlich ausgedrückt. Also die Schauspielerin kann definitiv mehr, aber sie war halt in dem Film letztendlich nur schmuckes Beiwerk. Hat ihren Job ja auch routiniert abgearbeitet, also ist das nicht. Ja. Und es hat halt auch zur Entwicklung von Maverick ja auch irgendwie doch schon gepasst, fand ich.
Ja, aber es ist halt so, glaube, im ersten Teil wurde sie nun mal erwähnt als die Tochter eines Generals oder Admirals, mit der er mal was mit dem
ja,
mit
der halt
Maverick mal. Ja, aber ich sag mal, diese Romanze da drin. Der silberne Porsche am Ende hat 10-mal mehr Flair gehabt als die Romanze in dem
Ding. Gut, der war ja auch schon schick.
Ja, war wirklich schick. Davon lebt der Film nicht. Insgesamt war es halt passend und es gab auch viele gute, ruhige Szenen und Ja, das Einzige, wo ich sagen muss, also wir steigen mal vorne ein, so ein bisschen, Maverick da ist ja als Testpilot unterwegs und testet da irgendwie so einen Superkampfjet und da ist natürlich in diesem Testflug, der dann irgendwie doch klappt, klappt dann am Ende doch wieder nicht so, wie weil er wieder er ist. Im Moment, so kann man zusammenfassen, ne? Ohne jetzt zu viel zu spoilern. Wollen wir den ganzen Film erzählen. das war noch okay. Was ich nicht verstanden habe, ist, man hat am Anfang so ein bisschen auf diese Thematik hingewiesen. Ja, alles wird später durch Drohnen ersetzt und bla bla bla. Am Ende war dann mitten im Film hieß es dann, ja, die Bösen, übrigens, was ich ziemlich cool finde, ist, dass die Bösen auf dem Radar auch Bandits hießen. Also nicht irgendwelche Nummern, sondern die hießen einfach nur Bandit.
Ja, und, so richtig schön und ganz Klischee. Wichtig, es wurde keiner genannt. Also wer das der Böse war, war, wie schon im ersten Teil, hat keinen interessiert, es war einfach nur ein Schurkenstaat.
Genau, fiktiver Schurkenstaat.
Absurdistan.
Absurdistan. Was ich dann halt komisch fand, ist, dass dann die Kampfjets der fünften Generation, die am Endeffekt dann gegen die gekämpft haben, die ziemlich cool waren, extrem an S-Combat-Flieger erinnert haben, dass da aber dann Piloten auch drin saßen. Also, dass dann dieses Thema Drohnen gar nicht nochmal aufgegangen ist, weil das war
ja
einfach
die,
so komplett.
Ja, Drohnen sind die Zukunft. Also, noch gibt's ja wohl keine Drohnen, die einen Düsenjet-Piloten ersetzen können. Zumal die ja auch aus Entfernung gesteuert werden.
Wobei, man könnte jetzt nochmal ganz kurz überlegen, ob den Einsatz, den die da gemacht haben, ob man den nicht hätte auch mit einer Drohne fliegen können.
Ja, aber wenn du jetzt so weit anfängst zu denken, dann
ja, weiß
ich nicht, ob der ganze Film irgendwie Sinn gemacht
natürlich, hat. Natürlich, da macht der Film keinen Sinn mehr, aber von der Theorie hätte man so eine Raptor-Drohne nehmen können.
Ja.
Da hätte Tom Cruise irgendwo in Las Vegas in so einem Kästchen, in so einem Bunkerchen gesessen und wäre da mit seinem Joystick durch die Gegend geflogen. Wäre nicht ganz so spannend gewesen.
Ja, die Aufnahmen, die Cockpit-Aufnahmen wären dann spannend geworden.
Ja, da gibt es auch so einen Film von, ne?
Da gibt es so einen Film von.
Der war auch sehr verstanden. Aber ansonsten, wie gesagt, das, was sie machen, was sie mit den Flugzeugen machen, die Szenen, wie sie fliegen, also mega geil ist, wenn die dann zusammenkommen und quasi natürlich der coole Hangman spielt sich natürlich auf wie ein berühmter Schimpanse oder Uwang-Uta, der da der große Held ist. Und am nächsten Tag trifft er natürlich auf den neuen Lehrer des Top Gun-Teams. Und das ist natürlich
ja, Tom
Cruise. Maverick. Und er schämt sich natürlich dafür. Und dann geht's halt los. Ja, wir holen dich vom Himmel, alter Mann und so. Und dann, ey, die Szenen sind mega geil. Vor allem, ja, wo ist der denn? Und dann, wie er da quasi in diesem Cobra-Flugmanöver zwischen den herkommt. Alter, da war schon ein paar Mal Gänsehaut dabei. Das war schon richtig, richtig gut.
Ja, ja, weil es halt auch handwerklich extrem gut gemacht ist, ne? Und ich wette mit dir, die eine Szene, wo der Pilot dann durch die G-Kräfte ohnmächtig wird, ich kann mir schon fast vorstellen, so wie das aussah, dass das echt war. weil so kann keiner die Augen verdrehen. Also du hast wirklich ihm angesehen, dass der wegdriftet, der Schauspieler.
Ja, ja.
Das war schon ziemlich cool gemacht. Was ich irgendwie komisch fand, war, dass das ja ein Film in der modernen Zeit ist und man ist mit F-18 rumgeflogen. Und der Jet ist ja eigentlich auch schon relativ alt, ne? Es gibt ja doch schon moderne, ich glaube hier die F-35 zum Beispiel, ist ja, glaube ich, aktuell der modernste Kampfjet der USA oder so. Ich weiß nicht, ob das ein oder zwei Sitzer ist. Es war ja wichtig in dem Film, dass das ja auch Zweisitzer waren irgendwie. Aber das fand ich schon ein bisschen komisch. Oder man wollte ja halt wirklich einen Unterschied zu der fünften Generation haben.
Ich,
oder so.
Ja, ich glaube, die F-18 Super Hornet ist ja 83 in Dienst gegangen. Ich glaube, irgendwie Ende der 70er fertig entwickelt worden.
Nee. Die F-18 ist noch ein bisschen jünger. Also 95 war der Erstflug, 99 ist in Dienststellung. Du verwechselst wahrscheinlich mit der F-14, die sie ja am Ende des Films geflogen sind.
Das war die Tomcat. Nein. Die Tomcat war noch älter. Die F-18 Hornet ist auf jeden Fall, da habe ich mich Modell gehabt. Die sind irgendwann Anfang der 80er sind die produziert worden und gebaut worden.
Ne, ich habe gerade nachgeguckt. Du. Seit 97 in Serienproduktion.
Welches Flugzeug hast du denn da genau?
Die F-18 Super Hornet. Womit die unterwegs
genau,
waren.
Ja, die Super Hornet, genau, die Hornet ist, glaube ich, früher gewesen. Es gab die F-18. Die
Tomcat war aus den 70ern, diese nachher mit den verstellbaren Flügeln.
Jo, es gibt noch, genau, stimmt, Entschuldigung, es gibt auch noch eine Hornet. Das andere war die Super Hornet, das war der Nachfolger quasi von der Hornet. Die Tomcat ist ja, boah, wann kam denn die Tomcat raus? Die
70er.
Ist natürlich das epischste Flugzeug überhaupt.
Die das muss war ja cool, irgendwann. Ja. Das,
ich glaube einfach, dass dieses Flugzeug besser gepasst hat, als wenn sie eine F-22 oder eine F-35 genommen hätten. F-16 wäre auch noch cool gewesen, aber die ist natürlich auch noch mal deutlich, deutlich älter, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich weiß nicht. Naja, oder ich glaube, man verbindet auch die Super Hornet letztendlich auch immer mit der amerikanischen Navy, weil das, glaube ich, so das Flugzeug schlechthin ist von denen. Das weil, kann sein, wenn ja. du irgendwie, außer es ist jetzt irgendein Marvel-Superheldenfilm oder Transformers-Film, wo dann natürlich nur das Neueste rumfliegt, aber es ist, glaube ich, so das Rückgrat der Navy.
Ja, das fand ich zumindest auch gut in dem Film, dass es dann nicht irgendwie so ein Mega-Flugzeug war, was am Ende die Welt gerettet hat. Also das fand ich sehr sympathisch.
Ja. Ja, sowieso.
Bei Tom Cruise im Eurofighter hätte ich auch mal gut vorstellen.
Ja, solange nicht von der Bundeswehr ist. Was sehr schön war in dem Film, war der Auftritt von Val Kilmer als Admiral Tom Iceman Kaczynski. Erst angedeutet nur irgendwie, also mal in dem Foto, dann gab es Messenger-Nachrichten zwischen den beiden und dann hat er ihn am Ende dann noch mit, also im Laufe des Films besucht. Und wenn man überlegt, dass Val Kilmer echt ab den 2000ern ungefähr eigentlich nur noch Scheiße gefressen hat, und was Wahnsinn. Mit der Karriere Tom Cruise da hingelegt hat. Hm. Und er hat halt Kehlkopfkrebs gehabt, ne?
Zu dem also Zeitpunkt, ne?
Sprechen kann er ja nicht mehr. Er hat ja schon besiegt in der Zwischenzeit, also haben sie ihm alles wegoperiert, aber der kann halt einfach nicht mehr vernünftig reden, ne? Also, der, wie heißt das? Der hat eine Ersatzstimme und irgendwas haben die ihm da weggenommen. Ist schon Hut ab davor.
Und ja, war schön, cool gemacht, aber der Moment war auch toll gemacht. Und ja. Ich fand auch die Dynamik zwischen ihnen. Also es gab so Momente, wo man merkte, dass Maverick ziemlich verloren ist. Und dann kam einfach eine WhatsApp oder eine SMS oder was es immer war von Ice. Und man hat also den beiden, auch obwohl es einfach nur so eine SMS war oder ein Messenger, eine Wärme, eine Nähe
eine Verbundenheit
abgenommen. Da, ja. Ja, eine Verbundenheit abgenommen. Das fand ich wirklich toll. Ich meine, natürlich, sie haben natürlich alle Klischees auch irgendwo bedient. Er ist immer noch Captain und hier und da und schlag mich tot. Aber insgesamt war es einfach ein Top-Film. Top-Gun.
Top-Gun-Film. Aber unerwähnt war das ja bisher, ist ja tatsächlich die ersten 5 Minuten gewesen. Das war eine 1:1-Kopie vom Originalfilm, nur mit aktuellen Aufnahmen.
Mit gleicher Musik.
Mit gleicher Musik.
Also und dem doofen Text am Anfang. So,
ja, genau, das ist die Besten der Besten, Top-Gun und so weiter. Dann die gezeichneten Bilder, das war echt so, wow, warte mal, haben die falsche Kassette reingelegt?
Genau, und überall, wenn irgendwelche Erinnerungen waren und irgendwelche Wände waren, wo Fotos quasi drin waren, waren halt die Fotos damals vom ersten Teil aufgehangen und so, ja. Und Goose und
ja, schon ziemlich Klischee, cool. Klischee, unabhängig davon zum Thema Klischee, US-Flagge war natürlich überall deutlich zu sehen. Gut, es ist ein Jerry Bruckheimer Produktionsfilm, also muss das natürlich sein, aber es ist ja auch in der Hinsicht leider völlig normal, weil es ja auch dann Army ist und sowas. Das ist wahrscheinlich auch in Wirklichkeit bei denen so. Ich weiß nicht, bin auch nicht gewesen. Aber so alles in allem, ja.
Ein paar Patches auf der Jacke haben sie geändert, aber er hatte natürlich wieder die klassische Lederjacke an.
Genau.
Und was man sagen muss, er hat eine neue Kawasaki auch gefahren. Also er hat am Anfang noch das alte Motorrad sogar noch rausgeholt, was irgendwie mehr Stil hatte als das andere Ding, wo man damit
rumgefahren ist. Der ist nachher mit einem neuen rumgefahren? Ich dachte,
das ja klar, war doch voller super moderne Motorrad, was er damals hatte.
Ja, damals, aber du sagst ja, der ist dann irgendwie mit was Neuem rumgefahren?
Nein, der ist doch am Anfang, als er dann zu der Airbase gefahren ist, hat er das gleiche Motorrad gefahren, wie damals im ersten Film.
Achso, ich dachte, ich hab jetzt irgendwie falsch verstanden, dass der im Laufe des Films plötzlich sein Moped gewechselt hat.
Hat er doch.
Ey, doch, ey.
Am Anfang hat er eine 900er
Ninja. Da hat er die alte gehabt, genau.
Eine alte, genau. Und dann hat er diese ganz neue Ninja gefahren.
Ach, egal.
Dieses, was aussah wie so ein kleines Raumschiff, das fand ich nicht so cool. Also fand ich das erste Ding mehr. Ja, also das hat nie aufgefallen. Das war ja ein Unterschied wie Tod und Teufel.
Ach, papp.
Kannst du ja nochmal googeln dann, den Unterschied.
Das muss nicht sein.
Ich hätte gedacht, dass er vielleicht eine BMW fährt, aber genau, da wollte man sich dann nicht nehmen lassen, dass er auch wieder auf einer Ninja durch die Gegend fährt.
Wollte ich gerade sagen, wenn er schon da den Ding ist. Unabhängig davon, die US Army hat natürlich wieder tatkräftig unterstützt bei dem Film. was man natürlich deutlich Navy. Gesehen hat. Navy, ja, es gehört ja alles zu einem Verein.
Nein.
Das ist halt immer echt ein Riesenvorteil für solche Filmproduktionen, weil die können ja dann, wer weiß, was alles Mögliche zeigen. Und als die dann nachher im Laufe des Films auf den Flugzeugträger wechseln, ist es ja wirklich Aufnahmen auf einem echten Flugzeugträger mit einer richtigen Flotte im Hintergrund, weil man das dann mit einer Übung irgendwie zusammengeschoben hat, damit das auch alles irgendwie noch passt und realistisch wirkt. Und also ich würde echt gerne bei dem Film mal sehen, welche Aufnahmen sind computertechnisch verändert worden und welche sind real.
Wenn ich das richtig gelesen habe gestern, dann ist bis auf die Szenen, wo er da mit seinem super komischen ersten Kampf unterwegs ist, fast alles real und kaum was nachbearbeitet worden.
Na, ich weiß nicht. Also,
ja, das ist das, was die Produzenten gesagt haben.
Ja, ja, sicher. Weil es ist ja doch schon eine ziemliche Gefahr, so tief am Boden die ganze Zeit rumzufliegen. Gut, haben sie bei einigen gemacht. Man kennt ja genug Making-of-Szenen, wenn man sich die geguckt hat. Besonders diese eine Szene, wo der mit dem Düsenjet über die Kamera drüber hinwegfliegt und den Kameraleuten alles aus dem Gesicht fliegt.
Ja, da sie da am Boden lang fliegen, das ist ja wohl eine Kleinigkeit. Also da, ja. Das ist überschaubar. Das ist jetzt nicht die große Kunst.
Ja, ja, sagt der Fliegerpilot von uns beiden. Ich weiß nicht. Also würde ich echt gerne mal Mäuschen spielen bei sowas und mir das mal angucken. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, ja, dass da halt so wenig wie möglich mit CG gearbeitet worden ist. Zumal Tom Cruise ja eh Flugzeug und Hubschrauber fliegen kann. Er selbst durfte ja in dem Film nicht hinter Steuer eines Düsenjets. Aber er ist der einzige Zivilist, Schauspieler, was auch immer, der von einem Flugzeugträger gestartet ist.
Krass.
Deshalb ist auch nur wohl er zu sehen, als die vom Flugzeugträger starten, es hängt die Kamera nur auf ihn drauf. Und die anderen werden nicht gezeigt.
Auch apropos nochmal zu den Schauspielern. Miles Teller, ne? Ja. Also der Sohn von Goose. Den kennt man ja aus
Fantastic Four.
Fantastic Four, dem letzten. Dann war er dabei bei wo war er noch dabei?
Ja, diese Bestimmung, Verfilmung,
Klimbim. Ach ja, genau.
Habe ich
genau.
Aber nie gesehen.
Ich auch nicht. Aber hat er nicht auch, war das nicht auch der Schauspieler?
Nee, hat er nicht.
Was?
Ready Player One.
War er nicht, ne? War ein anderer, nee. Wer war denn mal Ready Player One?
Ich guck gerade mal.
Was ist das?
Ty Sheridan, der sieht schon ähnlich aus. Ja, naja, auch nicht wirklich.
Ja, okay.
Ist auf jeden Fall ein anderer.
Auf jeden Fall hat der Typ ganz schön zugelegt und eine ziemliche Maschine. Also ja, richtig ziemliche Maschine und einer der wenigen, dem echt so ein Schnäuzer steht. Das muss man mal ganz klar sagen.
Ja, in der heutigen Zeit Schnäuzer ist sowieso so eine Sache. Sieht halt echt komisch aus, aber bei ihm hat es tatsächlich gepasst.
Ja, war gut. War ganz gut. War Maschine, der Typ. Ja. Natürlich hat man das gesehen in den obligatorischen Schatten. Spiel-Strand-Szenen, das natürlich da rein muss. Also, das war schon cool, war schon richtig gut. Was vielleicht nicht so gut war, waren 17,90 Euro pro Karte im IMAX.
Du darfst dich jetzt nicht beschweren, wenn du in ein IMAX-Kino gehst.
Nein, ich will
damit
nur sagen...
Das ist wie Autofahren, was viel verbraucht. Du darfst dich nicht über den Verbrauch beschweren.
Ich will damit nur sagen, zwei Leute ins Kino plus Popcorn und hier und das, dann sind auch mal schön 60 bis 70 Euro weg.
Ja.
Muss man einfach mal so sagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, in dem Film hat es sich wirklich gelohnt. Also es ist so eine Abwiegegeschichte. Aber bevor ich mir das Ding irgendwie für 9 Euro im Cinemax antue, mit mäßigem Sound, würde ich lieber das Geld drauflegen. Und ich glaube, dass das auch so ein Film ist wie Dune, der einfach genau fürs IMAX gemacht wurde.
Ja, allein schon, weil die ja mit IMAX-Kameras gedreht haben. Das ist immer irritierend, wenn du IMAX-Szenen siehst und dann zack, wechselt das in eine Dialogszene und plötzlich hast du wieder Balken oben und unten.
Hey, ist mir gar nicht aufgefallen.
Doch, ist mir aufgefallen. Das war bei ruhigen Szenen meistens, war das wieder Standard-Kinoformat. Ja, okay. Und sobald es dann in die actionreicheren Szenen ging, war sofort wieder alles Vollbild. Wieso gibt's eigentlich einen IMAX-Fernseher?
Ich glaube nicht.
Nee, ne? Ja gut, Fernsehen mit 8K ist ja dann im Grunde IMAX-Fernseher, ne? Aber wer hat sich schon 8K-Fernseher zu Hause hingestellt?
Neo QLED 8K, genau, richtig. Das sollen welche sein.
Ja. Aber nee, lass mal. Ich freue mich auf jeden Fall auch dann aufs Heimkino, weil dann wird der auch nochmal hier schön geschaut auf dem Soundsystem. Dann knallt das auch nochmal ordentlich. Der Film hat definitiv riesen Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sehen. Absolut. Auch wenn er jetzt hier vielleicht ein bisschen gespoilert worden von uns, aber hey, wie gesagt, die Story da ist, ja, man guckt den Film nicht wegen der Story.
So sieht's aus. Was ihr aber gucken könnt, ist, ob ihr Lust und Zeit habt, und zwar entweder auf Twitter zu kommentieren, wie euch der Film gefallen hat, oder ihr macht eine Bewertung bei Spotify oder Apple, und unter allen, die das tun, verlosen wir ein großes Top Gun Maverick Filmplakat. Ui. Also, bewertet fleißig bei Apple und bei Spotify. 5 Sterne sind wir natürlich sehr dankbar für. Ihr wisst, wir sind werbungs- und sonnenfrei.
6 nehmen wir auch.
6 gibt sich.
Ich weiß.
Beziehungsweise postet auf Twitter unter den Link, dass dieser Podcast veröffentlicht wurde, wie ihr den Film fandet und ob ihr empfehlt oder was euch nicht gefallen hat oder was auch immer. Passt ein bisschen auch mit Spoilern. Oder macht zumindest einen Spoiler-Vermerk rein. Und wie gesagt, unter allen, die dort kommentieren und liken und vor allen Dingen Bewertungen abgeben auf den gängigen Portalen, verlosen wir zeitnah dieses große Filmplakat.
Richtig. Ich weiß noch nicht, wie ich das versenden soll.
Ja, das kriegen wir schon hin. Da gibt's Posterversand. Ja, oder ihr holt das ab, oder wir treffen uns auf einer Börse, oder.
Genau.
Das war die erste Ausgabe des Retrotastisch Quickies.
Quickie. Und
wir hoffen, euch hat's gefallen.
Hä?
Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und bleiben bis zur regulären Folge nächste Woche bei guter Laune und wünschen euch alles Gute. Bis dann.
Tschüss.